Handball ist mal wieder angesagt hier auf Sportradio 360. Willkommen zu Kreisab, unserem wöchentlichen Talk zum schnellsten Mannschaftssport der Welt. Die erste Titelentscheidung der Saison 2013-2014 ist gefallen. Grund genug, intensiv darüber zu sprechen. Und das tue ich wie gehabt mit Christian Stein von Handball World. Hallo.
Hallo Sascha.
Und einem weiteren geschätzten Kollegen, nämlich Stefan Flom von der Handballwoche. Moin nach Hamburg.
Ja, moin zurück. Hallo Christian, hallo Sascha.
Ja, du hast es dir natürlich nicht nehmen lassen, in der Halle dabei gewesen zu sein. Welches Gefühl hattest du denn? Hat mit den Füchsen Berlin die beste Mannschaft an diesen beiden Tagen tatsächlich den Titel gewonnen? Oder haben die den Pokal jetzt einfach mal mitgenommen, weil ihn kein anderer haben wollte?
Es hat auf jeden Fall die hungrigste Mannschaft gewonnen, glaube ich. Also es war nach den Halbfinalspielen, war in der Halle die Stimmung eigentlich so, zumal es auch deutliche Unterschiede in der Intensität der Spiele gab und auch in der Wertigkeit der Spiele, dass eigentlich jeder gesagt hat, gut, Flensburg, wo feiert ihr? Und wir gucken mal, ob wir mit hinkommen oder sowas, ne? Aber die Berliner haben das mit unwahrscheinlich viel Herzblut gelöst. Waren präsent auf der Platte und haben mit Silvio Heinevetter dann am Sonntag den überragenden Mann im Tor gehabt. Und von da aus haben sie es absolut verdient geholt, den Pokal.
Christian, würdest du da Stefan beipflichten?
Ja, also da muss man natürlich sagen, wenn man gerade die Anfangsphase sieht, wo bei den Füchsen noch nicht viel zusammengelaufen ist im Finale, da hat Silvio Heinevetter natürlich mit seinen Paraden die richtigen Impulse gesetzt, sodass man dann letztendlich schnell aus dem 2 zu 7 das 8 zu 8 irgendwie gemacht hat. Von daher ganz klar. Matchwinner im Finale für die Füchse war mit Sicherheit Heinevetter, beziehungsweise dann natürlich auch in den entscheidenden Momenten in Ica Romero.
Ja, der im Halbfinale auch unwahrscheinlich schlecht angefangen hat. Dann hat er sich auswechseln lassen, hat sich einmal den Trainingsanzug wieder angezogen, einmal wieder ausgezogen, auf Neustart gestellt und dann hat er auch gegen Melsungen unwahrscheinlich gut gespielt. Was er dann am Sonntag wiederholt hat.
gut, dass du das Halbfinale ansprichst, denn ich denke, wir gehen jetzt noch mal kurz auf die beiden Spiele ein, bevor wir dann intensiv über das Finale sprechen. Da hat Flensburg relativ souverän mit 30-26 gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Uwe Gensheimer hat sich jetzt auf seinem Facebook-Account auch schon irgendwie für die Leistung seines Teams entschuldigt, aber da gehört ja auch immer ein bisschen der Gegner mit dazu. Also es ehrt ihn natürlich, dass er da die Schuld bei sich und der Mannschaft sucht, aber für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, war dieses Ergebnis denn wirklich mehr der Schwäche der Löwen geschuldet oder einfach der Stärke der Flensburger an diesem Tag?
Also für mich war Flensburg bärenstark. Das fing mit Andersson im Tor an, der dann, gut, wir wollen jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber der dann am Sonntag dann eben diese Leistung nicht unbedingt wiederholen konnte. Jaromír Vranjes hatte auch eine für mich recht neue Aufstellung eigentlich gebracht, dass er sowohl mit Gottfriedsson als auch mit Mogensen gespielt hat. Das hat er mir hinterher erzählt, das hat er auch mit Absicht gemacht, um da das spielerische Element noch so ein bisschen zu stärken. Er hatte also nur einen Shooter auf der rechten Rückraumposition. Und ansonsten probiert eben wirklich mit Mogensen und Gottfriedsson das spielerisch zu lösen.
Außerdem wirkte ja der Rückraum der Löwen etwas müde. Wenn man jetzt mal sieht, Andy Schmid, der zuletzt ja auch zu Recht gelobt wurde, in den Himmel, mehr oder weniger von uns auch, ganz ohne Feldtor. Kim Ekdal-Jurie mit einem Feldtor. Das ist auch ein bisschen wenig dazu. Beate Mühlhall am Kreis, auch nur mit einem Treffer, liest sich für mich dann auch tatsächlich so wie eine überragende Deckungsleistung der Flensburger bei Positionsangriff der Löwen, Christian.
Ja, das kann man natürlich so sagen. Also jeder weiß natürlich, dass gerade die Achse Schmid-Mühlhall eins der Herzstücke bei den Rhein-Neckar-Löwen ist. Die gilt es praktisch auszuschalten, wenn man den Löwen beikommen will. Und das ist den Flensburgern mit ihrer Abwehrarbeit grandios gelungen.
Das andere Halbfinale wollen wir natürlich auch noch kurz ansprechen. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich die MT Melsungen sehr weit oben auf dem Zettel, aus dem einfachen Grund, weil die auch keine Doppelbelastung haben. Die konnten relativ ausgeruht da nach Hamburg zum Final Four fahren, sind dann ausgeschieden mit 28-30 gegen die Füchse. Im Prinzip ja auch das Spiel auf Augenhöhe mit offenem Ende, das man erwartet hatte, mehr oder weniger.
Ja, aber ich glaube, dass Melsungen sich auch so ein bisschen selber ins Knie geschossen hat mit der immens körperlichen und eigentlich schon überharten Spielweise, die sie da an den Tag gelegt haben. Und Berlin wusste auch, dass das Spiel eben auch entscheidend ist. Das ist wohl diese Europapokal-Arithmetik. Wenn man davon ausgeht, dass die Füchse sich eben nicht für die Champions League qualifizieren, wovon wir ja nun ausgehen müssen, wäre es mit dem EHF-Pokal wohl auch knapp geworden, wenn sie gegen Melsungen verloren hätten, weil dann Melsungen als weitergekommeneres Team im DHB-Pokal wohl einen EHF-Pokal Startplatz bekommen hätte.
Siehst du das ähnlich, Christian, mit der überharten und fast schon unfairen Spielweise?
Ja, es ist natürlich bekannt, dass in Melsungen einige Spieler sind, die gerne mit der körperlichen Präsenz entsprechend punkten wollen. Es ist immer eine Gratwanderung, da gilt es auch immer, sich auf die...
Jetzt höre ich den Christian leider gar nicht. Hörst du ihn noch, Stefan?
Nee, nicht, der hat Melsungen wohl dazwischen gefunkt jetzt.
Ja, so könnte es wahrscheinlich sein. Vielleicht kommt er gleich einfach wieder ins Gespräch hinein. Es wäre zumindest schön. Ich würde sagen, wir rufen ihn dann einfach nochmal an. Stefan, und du sagst eventuell in der Zwischenzeit nochmal was zur Schiedsrichterleistung. Ist das trotzdem ordentlich gewesen, dass man sagen kann, sie haben es halt dann so bestraft, wie man es bestrafen muss?
Ja, also die Schiedsrichter sind während des gesamten Wochenendes ein Thema gewesen. Und der Frank Boman meinte auf der Pressekonferenz nach dem Finale auch, dass ich da was tun muss. Er hat gesagt, die Schiedsrichter sind mittlerweile der limitierende Faktor in einem immer schneller und immer athletischer werdenden Spiel. Und da muss auch von Seiten der Schiedsrichter wohl nachgezogen werden. Ich fand die Leistung der Schiedsrichter jetzt nicht so grottenschlecht. Es ist natürlich immer, gerade in diesen hochemotionalen Pokalfights, dass da die unterlegenere Mannschaft natürlich noch angefressener ist als nach einer, in Anführungszeichen, normalen Bundesliga-Niederlage. Wenn man sich anguckt, der Patrick Grötzky beklagte sich nach der Halbfinalniederlage der Löwen über die Theatralik der Flensburger, dass die Zeitstrafen provoziert hätten durch Schauspielerei. Die Flensburger waren nach der Finalniederlage angefressen, weil es da den einen 7 Meter nach dem Foul an Steffen Weinhold nicht gegeben hat, weil der letzte Angriff der Berliner, ich glaube, 1,45 gedauert hat, gefühlte 3 Minuten gedauert hat. Sicherlich haben Schiedsrichter immer einen gewissen Einfluss aufs Spiel, aber ich würde nicht sagen, dass das nun grottenschlecht gewesen ist.
Die Schiedsrichterleistung stand da gerade ein bisschen im Mittelpunkt. Christian Stein ist auch wieder bei uns, gab da kurze technische Probleme. Trotzdem, Christian, hast du bestimmt auch eine Meinung, was die Geschichte mit den Schiedsrichtern angeht. Auch Frank Bohmann hat ja da gesagt, dass er jetzt nicht unbedingt zu 100% zufrieden gewesen ist. Ja, was machen wir denn jetzt dann? Brauchen wir demnächst 4 oder 6 Schiedsrichter? Oder ist das Spiel schuld, das muss langsamer werden? Was können wir da tun?
Ja, letztendlich... hilft in meinen Augen immer nur eindeutige Regeln, die von allen auch dann wirklich konsequent durchgesetzt werden, und dann hat man auch keine großartigen Probleme mit einer Schiedsrichterdiskussion. Das Problem ist in meiner Ansicht immer, dass halt zu selten eine einheitliche Linie entsprechend gepfiffen wird und mal das ein oder andere Unerlaubte eigentlich durchgelassen wird. Von daher kann man sich da nicht wirklich drauf einstellen. Da ist jedes Gespann halt eben unterschiedlich. Und das ist dann die Kunst, dies eben bestmöglich hinzubekommen.
Mit anderen Worten, ist gar nicht möglich.
Nein, wenn wir den Handball in seiner aktuellen Form nicht zugrunde richten wollen, dann ist das, glaube ich, nur schwer möglich. Es sei denn, wir fangen jetzt irgendwie an, wie beim American Football, mit 10 Schiedsrichtern, die dann irgendwie jeden Spieler einzeln irgendwie haben oder so. Und das, halte ich für illusorisch.
Ja, es ist nun mal so, wie es ist, und damit müssen wir im Endeffekt leben. Aber ich würde sagen, lasst uns die Halbfinals mal vergessen. Wir gehen mal zum Spiel, in dem es wirklich um den Titel dann ging, das nackte Ergebnis, 22-21 für die Füchse. Ein Zeichen von guter Abwehrarbeit oder mehr von müden Spielern, Stefan? War ja schon teilweise sehr zähe Kost, was uns da geboten wurde.
Das war in der Tat zäh, aber es meines Erachtens waren es tatsächlich die Torhüter, die es dann gerissen haben. Bei Flensburg lief von den Außenpositionen auch gar nichts. Ich glaube, der Anders Eggert hatte 2 Tore, 1 7-Meter, und das einzige Feldtor hat er irgendwie in der 43. Minute gemacht. Lasse Swan hatte, glaube ich, auch nur 2 Tore und hat zum Schluss schon verweigert. Ne? Da gab es eine Situation, da war er so glockenfrei auf rechts außen und hat den Ball dann doch lieber wieder zurückgespielt, weil er wohl zu großem Respekt vor Silvio Heinevetter hatte. Matthias Andersson hat ganz stark angefangen und hat dann aber auf einem, sag ich mal, für ihn normalen Niveau weitergehalten, was ihn ja immer noch deutlich über die Masse der Bundesliga-Torhüter heraushebt, aber eben nicht diese absolute Top-Leistung dann gezeigt, die Flensburg dann an dem Tag gebraucht hätte, um den Finalfluch hinter sich zu lassen.
Aber das hört sich ja dann im Endeffekt so an, dass gerade der Positionsangriff dann das Spiel der Flensburger ein bisschen kaputt gemacht hat, beziehungsweise das gute Rückzugsverhalten der Berliner, das wurde ja auch während der Übertragung von den Kollegen Götz und Kretschmer angesprochen, wie schnell die dann teilweise auch immer hinten waren, dass die Außen eben gar nicht zu den Tempogegenstößen gekommen sind.
Das ist richtig. Und vorne haben die Berliner eben auch immer, wenn Iker Romero kam, es ist ja ein so herrliches Bild, wenn im Grunde genommen weiß jeder, man kennt die Bewegung und trotzdem schafft das immer wieder, irgendeine kleine Überraschung auszupacken. Das war wirklich schön anzugucken.
Absolut. Auf Iker Romero, da kommen wir gleich noch zu sprechen. Christian, wir gratulieren ja auf jeden Fall den Füchsen Berlin zum ersten Vereinstitel der Geschichte. Wer war denn nun der Spieler, der für dich den Unterschied ausgemacht hat? War es Silvio Heinevetter oder war es vielleicht dann Igropolo, der 7 Meter sehr, sehr sicher verwandelt hat und der auch immer mal wieder einen rausgehauen hat zu Zeitpunkten, wo es vielleicht dann auch nicht so lief bei den Füchsen?
Also man muss schon ganz klar sagen, in dem Finale war es für mich definitiv Silvio Heinevetter. Wenn man da sieht, 2-7 Fehlstart, dann kommt dieser Wurf von Gottfriedsson, der ihm da am Kopf vorbeizieht. Und dann läuft er natürlich richtig heiß. Da ist Heinevetter dieser emotionale Typ und dann kauft er einfach Eggert und Swan direkt da die Würfe ab, ist irgendwie war ein paar Minuten lang nicht zu bezwingen gewesen und dann steht es 8-8 und dann war das Spiel überhaupt erstmal für die Füchse zu gewinnen. Also ja, ohne einen Silvio Heinevetter in dieser Form wäre es wahrscheinlich schwierig geworden. Man weiß natürlich nicht, wie ein Peter Stochel gehalten hätte, wäre er dann gegebenenfalls reingekommen. Ja, also für mich im Finale definitiv ein Silvio Heinevetter. Problem ist bei Heinevetter halt, dass er halt zu schwankend in seinen Leistungen einfach ist.
Aber symptomatisch mal wieder die Zeitstrafe, die er bekommen hat dann, oder? Nachdem er das 20. Mal zu den Schiedsrichtern irgendwie gesagt hat, ich bin aber hier und damit nicht einverstanden, haben sie dann irgendwann mal gesagt, jetzt haben wir einfach keine Lust mehr darauf.
Ja, es ist natürlich das Problem, was er hat. Er kommt über die Emotionen, versucht auch immer einen gewissen Vorteil für sein Team damit zu ziehen. Und irgendwann kommt dann halt kommt vielleicht dann auch die Zeitstrafe in einem Moment, wo die Aufregung vielleicht sogar berechtigt war, weil ihn Lasse Swan noch einen mitgegeben hatte nach einem Fehlwurf. Aber dafür meckert er halt dann auch in anderen Momenten, wo er sich ungerecht behandelt fühlt, wo es aber ganz klar keine Benachteiligung war und da muss er sich nicht wundern.
Ja, also die 2 Minuten hat er sich ehrlich verdient.
Da hat er alles für gegeben, um ja auch gerne mal dann von draußen zu gucken, wie das Spiel so läuft. Ja, fand ich auch. Also in der Situation beziehungsweise in der Summe der Aktion kann man ihn dann vielleicht auch einfach mal runterstellen und dann sehen, dass er sich wieder ein bisschen beruhigt und abkühlt. Und im Endeffekt hat er ja alles richtig gemacht. So ist es oft bei ihm. Viel richtig gemacht hat auch Iker Romero in seiner Karriere bislang. Auch am Wochenende. Zum Abschied hat er dann nochmal gezeigt, wie wertvoll er auch ist für diese Mannschaft. Wo sehen wir ihn denn nun in der kommenden Saison? Wird er nochmal spielen? Wird er aufhören? Wird er irgendwie, ja, so eine Art Sportdirektor will ich jetzt nicht sagen bei den Füchsen. Was würdet ihr euch wünschen? Was wisst ihr da von Iker Romero, was seine Zukunftsplanung betrifft?
Also ich weiß, was die Zukunftsplanung von Iker Romero angeht, weiß ich persönlich gar nichts. Ich würde mich freuen, wenn so eine Type der Bundesliga erhalten bleiben würde. Das steht auf jeden Fall felsenfest fest.
Christian, ich hoffe, du weißt ein bisschen mehr als Stefan.
Ich habe auch mit Iker noch nicht gesprochen, also von daher da bin ich auch ein bisschen zu weit weg in Köln. Also was genau die Pläne letztendlich sind, weiß ich auch nicht. Ich denke aber, ein Iker Romero in der aktuellen Verfassung, die er hat, wird mit Sicherheit auch für den ein oder anderen HBL-Verein immer noch interessant sein.
Das glaube ich auch, denn er bringt ja nach wie vor Leistungen, wenn es auch nicht unbedingt immer über 60 Minuten sind und auch nicht als Monsterblocker da in der Abwehr. Also Das sind jetzt nicht unbedingt seine Stärken, aber ich denke, er bringt auch eine gute Stimmung in die Mannschaft und das hilft sicherlich auch mal, den ein oder anderen Prozentpunkt mehr rauszuholen, um gute Leistungen zu bringen. Ja, wie kann man denn jetzt nun insgesamt die Sache mit dem Pokalsieg für die Füchse Berlin einordnen? Ist das mehr oder weniger das, wo die ja auch jahrelang darauf hingearbeitet haben, dass sie endlich mal einen Titel holen, ne?
Das ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Füchse. Und man konnte Bob Hanning auch deutlich anmerken, wie stolz auch er gewesen ist, diese Zeit, die er in der Hauptstadt jetzt verbracht hat, mit diesem Titel zu krönen und vielleicht noch das Sahnehäubchen dann beim IHF Cup Final Four nochmal eins obendrauf zu setzen.
Ja, das also ich denke mal für Berlin ist es erstmal natürlich wichtig als Stadt, dass man sich entsprechend auch positioniert. Es gab ja letztens diese Umfrage zum Stellenwert des Handballs in den einzelnen Regionen und da hat natürlich Berlin irgendwo mit dem Eishockey, mit dem Basketball, auch jetzt mit den Volleyballern, die ja Meister geworden sind, zum dritten Mal in Folge entsprechend hart zu kämpfen. Und von daher, ja, und ich denke, es ist nochmal so eine ganz besondere Genugtuung für Bob Hanning praktisch in Hamburg, da wo er sein Jugendkonzept nicht durchsetzen durfte, dann entsprechend auch mit ein paar Eigengewächsen aus der Jugend entsprechenden Titel zu gewinnen.
Ich denke auch, dass da die Freude, ja, vielleicht noch einen kleinen Tacken größer war. Wir wollen aber auch nochmal auf die Flensburger zu sprechen kommen. Stefan, wie sehr war denen die Enttäuschung denn nach der Partie anzumerken? Ich hatte schon den Eindruck, dass die für sich die Rolle des Favoriten im Finale dann schon in Anspruch genommen hatten und dementsprechend am Boden gewesen sind.
Auf jeden Fall. Ljubomir Vranjes war nach dem Halbfinalsieg war der so euphorisch und stand wirklich felsenfest da und für ihn war klar auch, dass das Endspiel zu gewinnen. Und genauso dramatisch war es dann, als sie es verloren hatten. Und der Mann war auf der Pressekonferenz, der war fertig. Der hat wirklich kaum noch einen Satz rausgebracht, weil die Enttäuschung einfach zu groß gewesen ist. Und den Spielern ging es genauso, wenn man gesehen hat, wie die in der Halle gehockt haben, als die Berliner im Konfettiregen standen. Das muss denen in der Seele wehgetan haben. Und es ist eben auch die vierte Niederlage in Folge und das muss man mal sehen, wie sie das dann tatsächlich wegstecken.
Ja, es wäre schon ärgerlich, wenn man auch sieht, vor der Saison haben viele über Flensburg gesprochen, jetzt sind sie in der Bundesliga 3 Punkte hinter dem THW Kiel zurück, haben das Pokalfinale verloren. In der Champions League würde ich jetzt auch nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie am Ende den Titel holen. Von daher, trotz einer guten Saison, könnten sie am Ende leer ausgehen. Vielleicht wird es ja in der Meisterschaft noch was, wie es da aussieht, darüber sprechen wir gleich, denn da steht ja auch ein Topspiel auf dem Programm. Kurzes Break hier bei uns, dann sind wir wieder zurück bei Kreisab auf Sportradio 360. Da sind wir wieder zurück hier bei Kreisab, dem Handball-Talk auf Sportradio 360. Nach wie vor bei mir in der Runde Christian Stein von Handball World und Stefan Flom von der Handballwoche, der auch am Wochenende beim Pokalfinal Four in der Halle gewesen ist. Ja, Stefan, was meinst du denn, wie wirkt sich denn diese Niederlage der Flensburger jetzt auf den Rest der Saison aus?
Holger Glandorf stand nach dem Finale in den Katakomben und gab sich bei aller Enttäuschung sehr kämpferisch. Zur Meisterschaft hat er sich nicht großartig weiter geäußert, aber er wies eben darauf hin, dass jetzt am Samstag ja schon das Viertelfinal-Hinspiel gegen Skopje auf dem Programm steht. Und er meinte ganz klar, wir wollen nach Köln. Was ich ihnen auch zutraue. In der Meisterschaft hängt eben alles vom Spiel dann am Mittwoch zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und dem THW ab. Wenn Kiel gewinnt, sind sie durch. Wenn die Rhein-Neckar-Löwen gewinnen, wird es nochmal richtig zur Sache gehen.
Der Spielplan spricht allerdings nicht wirklich für Flensburg. Kurz mal da zusammengefasst. Also sie haben natürlich noch die beiden sehr, sehr schweren Spiele gegen Vardar Skopje.
In Hamburg. Und in Hamburg müssen sie auch noch, ne?
Ja, genau. Sie müssen noch nach Hamburg, sie müssen noch nach Kiel. Das sind natürlich Gegner, die man nicht mal so eben von der Platte putzt. Von daher wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, was die Meisterschaft angeht. Christian, bist du da auch Stefans Meinung, dass wenn Kiel das Ding gewinnt, dass sie dann durch sind? Also ich denke, da können wir eigentlich dann schon sagen, mehr oder weniger, hoffen wir alle auf einen Sieg der Rhein-Neckar-Löwen, denn wir sind ja neutrale Beobachter, ne?
Ja, also die Rhein-Neckar-Löwen haben natürlich schon einmal gezeigt in dieser Saison, dass sie den THW Kiel schlagen können. Von daher wird man sehen, welche Konsequenz der THW aus dieser Niederlage gezogen hat. Ich denke, wenn
der THW bei den Rhein-Neckar-Löwen gewinnt. Und sie hatten ja jetzt das Wochenende entsprechend spielfrei und konnten Kraft tanken. Dann wird man halt schon sagen können, dass die Meisterschaft mehr oder weniger entschieden ist.
Was denkst du denn, mit welcher Art Einstellung bzw. mit wie viel Selbstvertrauen oder Wut auch werden die Rhein-Neckar-Löwen nach der Pleite im Halbfinale jetzt beim Pokalfinal vor in diese Partie gehen?
Ja, es ist die realistischste Chance, noch einen Titel zu gewinnen, weil gegen Barcelona in der Champions League sind sie nun mal krasse Außenseiter auf dem Weg nach Köln. Also von daher gehe ich schon davon aus, dass die Einstellung gerade vor heimischer Kulisse bei 100% sein wird und wir da von den Löwen einen richtig harten Fight sehen werden.
Ja, das ist die absolute Woche der Wahrheit, ne? Also das ist, jetzt geht's um do or die. Und bei aller Enttäuschung, das hatten Thorsten Storm und Gudmund oder Gudmundsson auch gesagt, haben sie aus der Halbfinalniederlage wenigstens noch das kleine positive Fünkchen mitgenommen, dass sie nun einen Tag länger haben, um sich auf dem THW Kiel vorzubereiten, obwohl das sicherlich auch mit einer gehörigen Portion Galgenhumor versehen gewesen ist.
Was werden denn, Stefan, aus deiner Sicht die Schlüssel zum Sieg sein?
Ich bin extremst gespannt darauf, wie der THW Kiel auftreten wird in der SAP Arena, weil sie nun wirklich viel, viel Zeit gehabt haben, sich auf dieses eine Spiel vorzubereiten. Und es hat eben auch den sicherlich einen Spieler wie Philipp Jicher, der, weiß Gott, keine überragende Saison spielt, gut getan, diese Pause zu haben. Ein Aaron Palmerson, der ja auch immer noch ja quasi direkt aus der Reha oder immer wieder in die Reha zurückgeht mit seinem kaputten Knie, dem wird die Pause auch gut getan haben. Also wenn der THW Kiel wirklich seine Kräfte sammeln konnte und fokussiert werden sie sein, denke ich, wird der THW-Rückraum das Spiel gegen Niklas Landin im Tor entscheiden müssen.
Was ist denn dein Tipp im Endeffekt? Jetzt mal Butter bei die Fische.
Kiel gewinnt.
Christian, ja. Jetzt muss ich ihm ein bisschen den Zahn ziehen in der Hoffnung, dass wir noch eine spannende Saison erleben.
Ja, ich habe den Löwen ja damals schon den Pokaltriumph in Kiel zugetraut. Von daher haben die Löwen jetzt auch mein vollstes Vertrauen mal, dass sie die Saison noch richtig spannend machen für alle Beteiligten. Und von daher auch Gudmund oder Gudmundsson wird das richtige Mittel finden, damit die Achse Schmied und Mürhol wieder vollkommen geschmiert ist.
Ja, da hast du quasi dann im Prinzip den Schlüssel zum Erfolg bei den Rhein-Neckar-Löwen schon genannt. Das hat ja im Pokal-Halbfinale alles andere als funktioniert. Wobei man dazu sagen muss, wenn Alfred Gislason Zeit hat, seine Mannschaft vorzubereiten, dann kommt am Ende meistens was Gutes dabei raus. Was nicht so ganz Gutes kam jetzt in Hamburg raus. Stefan, und da bist du direkt an der Quelle. Wir müssen leider drüber sprechen. Ja. Tut mir leid, das leidige Thema Finanzen. Jetzt gab es eine Meldung, die offiziell vom Hamburger Abendblatt stammt. Und zwar sieht es da so aus, dass eventuell die Lizenz in Gefahr ist. Das steht zumindest in der Schlagzeile.
Es steht in der Schlagzeile.
Ja, genau. Klär uns mal bitte auf, wie sieht's denn da aus? Wie viel Angst müssen wir haben? Ich glaube gar keine. Aber sagen wir mal so, was mir ein bisschen missfällt, ist die Aussage des Kollegen Rudolf, der sagt, ich bin gerade auf Mallorca in Urlaub oder was auch immer ich da mache, ich kann da nichts zu sagen. Ist das nicht ein bisschen mau für jemanden, der im Prinzip da im Endeffekt für verantwortlich ist?
Ja, aber das ist Andreas Rudolf. Diese Formen dieser Äußerungen sind ja bekannt und im Artikel wird ja auch gesagt, dass er nach dem Spiel gegen Vardar Skopje gepoltert hat, wir haben die falschen Spieler, wir haben den falschen Trainer, ich mache den Laden dicht. Er ist ein sehr emotionaler Mensch und mit genauso vielen Emotionen hängt er ja auch an dem Verein. Offensichtlich, eine Bestätigung dafür gibt es nicht, sind die Märzgehälter noch nicht bezahlt worden in Höhe von 550.000 Euro. Angeblich soll auch bei der O2 World sollen noch 500.000 Euro offen sein und bei diversen Zulieferern und Spielervermittlern. Das ist natürlich eine komplette Katastrophe und macht auch dem neuen Geschäftsführer Holger Liekefeld das Leben extremst schwer, der wirklich dem super Ruf vorauseilt und der eigentlich weiß, was er tut. Die Lizenzgeschichte, das ist, glaube ich, einen Schritt weiter gedreht. Ich meine, wir wissen ja auch alle, wie man seine Leser zum Lesen des Artikels bringt. Da gab es und gibt es und wird es auch von der HBL sicherlich keinerlei Auskünfte geben, ob da die Lizenz in irgendeiner Art und Weise in Gefahr ist. Aber ich glaube auch, dass Andreas Rudolph, er hat gesagt, die Saison ist gesichert und er wird auch weiter am Ball bleiben, solange er Präsident ist. Die Frage ist dann, schaffen Sie es wirklich jetzt mal auf auch von Andreas Rudolph unabhängigen Beinen zu stehen, wofür Holger Liegefeld eigentlich sprechen würde? Ich kann es nur hoffen, weil ansonsten, wie gesagt, das haben wir auch schon mehrfach thematisiert hier in dieser Runde, mit Mittelmaß wird man in Hamburg nichts und dann ist es vielleicht doch irgendwann vorbei.
Man muss natürlich auch dem guten Herrn Liegefeld zugute halten, dass er ja erst in diese Situation reingeschlittert ist, mehr oder weniger. Er kann ja jetzt nicht direkt sofort das ausbaden, was in den letzten Jahren alles schiefgegangen ist. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber alleine die Aussage jetzt von HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann, was auch den Tag des Handballs am 6. September angeht, wo ja die Rhein-Neckar-Löwen in Frankfurt gegen den HSV spielen werden. Ich zitiere da mal kurz. Der HSV wird dieses Spiel bestreiten, alles andere diskutiere ich nicht. Ja, also die würden sicherlich, wenn sie die Lizenz nicht kriegen, dieses Spiel auch nicht bestreiten, von daher.
Genau, und sie würden auch nicht Team Kretschmer gegen Team Buschmann zum Main-Event machen, obwohl Herr Kretschmer das wohl gerne hätte.
Genau, ob das jetzt sportlich auf dem höchsten Niveau stattfindet, wage ich dann doch ein bisschen zu bezweifeln, aber ich glaube, es tut dem Marketing und der Aufmerksamkeit im Handball relativ gut, wenn da so zwei Figuren sich zur Verfügung stellen und da ein bisschen irgendwie was tun, dass wir da den Sport noch nach vorne bringen. Christian, ist denn die Sache durch, was die Lizenz angeht? Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn so eine Aussage getroffen wird, brauchen wir eigentlich nicht weiter drüber sprechen.
Ich gehe davon aus, dass wie in den vergangenen Jahren Andreas Rudolph das Ding doch nicht vor die Wand fahren wird oder den Laden dicht macht, wie er das sagt. Er ist ja Rheinländer, von daher wird man am Ende sagen, es hätte noch immer Jotje Jange. Also da bin ich ganz fest von überzeugt, dass der HSV in der kommenden Saison auch in der Handball-Bundesliga spielen wird. Das wird, denke ich, nichts mit der Garantie, die jetzt die HBL praktisch durch diese Äußerungen mehr oder weniger abgegeben hat, zu tun haben, sondern da wird die Lizenzierungskommission schon anhand der Fakten und einer möglichen Garantieerklärung durch Andreas Rudolph dann entsprechend zu dem Urteil kommen.
Es hätte noch immer Jotje Jange, hat aber bei der Auslosung zur EM-Qualifikation nicht ganz geklappt, oder?
Ja, es hätte mit Sicherheit deutlich leichter auf dem Papier werden können. Ob es gut geht, das werden wir ja dann letztendlich im Juni 2015 wissen.
Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Erstmal kurz zum Thema an sich nochmal. Die EM-Qualifikationsgruppen wurden ausgelost und Deutschland hat das undankbare Glück bzw. Pech, natürlich jetzt in diesem Fall, Spanien, Österreich und Finnland. Gut, bei allem Respekt für die Finnen, ich glaube, die werden da nicht so viele Punkte holen, aber mit Spanien natürlich einen sehr, sehr guten Gegner. Österreich, der schwierigste Gegner aus Top 3. Jetzt mal zum Vergleich, was möglich gewesen wäre als Gruppe, hätten wir auch bekommen können. Und zwar eine Gruppe mit Slowenien, mit, sagen wir mal, Litauen und ja, der Türkei. Wäre eine andere Option gewesen. Jetzt sind es nun mal halt die Spanier und die Österreicher, die es zu schlagen gilt. Stefan, wie optimistisch bist du denn, dass es dann am Ende klappt? Denn machen wir uns nichts vor. Schlimmer hätte es kaum kommen können.
Ja, also ich habe die Auslosung über den Twitter-Account der polnischen Freunde verfolgt und habe eigentlich sofort gedacht, ja, das schaffen wir. Kein Ding. So Spanien, ja, aber Österreich in zwei Spielen, ganz ehrlich. Und das sage ich nicht, um meine aus Wien stammende Schwägerin immer zu ärgern. Das muss funktionieren und das wird funktionieren. In zwei Spielen gegen Österreich, das bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Deutschland auf jeden Fall als Gruppenzweiter durchgeht.
Das ist schön, dass wir hier ein bisschen Optimismus auch haben und nicht so negativ sind. Christian, bist du ähnlich optimistisch wie Stefan oder siehst du das Ganze vielleicht einen Tacken kritischer?
Na gut, also man hat ja erst im Januar gesehen, dass die Österreicher dem DHB-Team durchaus Probleme bereiten können. Allerdings ist man ja auch schon in der EM-Qualifikation 2012 mal aufeinander getroffen. Kann ich mich dran erinnern, da hatte Deutschland am Ende auch das bessere Ende für sich. Von daher, möglich ist in dieser Gruppe alles und ich bin immer jemand, der sehr, sehr positiv denkt und von daher traue ich unserer Mannschaft da durchaus zu, die Qualifikation für die Europameisterschaft zu erreichen. Und wenn es denn sein muss, dann gerne auch wie die Russen bei der EM 2014 als bester Gruppendritter. Also auch das ist ja noch eine Option.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Option. Wir hoffen natürlich, dass es auch so klappt. Und ich denke, da kann man durchaus positiv an die Sache rangehen. Es ist jetzt auch nicht so, dass unbedingt die Leistungsträger in Österreich von den Bäumen fallen. Und Viktor Szilagyi, der wird ja jetzt auch nicht noch 3-4 Jahre spielen. Von daher, der ist ja mehr oder weniger die tragende Säule dieser Mannschaft zusammen mit 2-3 anderen Akteuren. Und wenn er dann überhaupt noch spielen sollte, ja, dann werden ihn die Beine jetzt auch nicht mehr so weit tragen, wie sie das im Moment vielleicht noch tun. Wir wollen noch über ein anderes Thema sprechen, das auch für ein wenig Aufsehen gesorgt hat. Christian, du kannst uns vielleicht mal kurz zusammenfassen, wie denn der neue Modus in der Champions League aussehen wird. Und dann sprechen wir mal kurz darüber, ob das gut ist oder schlecht, ob das was bringt, wer da Vorteile und wer da Nachteile hat. Wie sieht's denn da aus?
Ja, also es wird in der Champions League letztendlich eine Zweiklassengesellschaft geben. Es gibt, glaube ich, einmal sind es zwei Sechsergruppen und einmal waren es zwei Achtergruppen. Ja. Und die spielen dann erstmal ihre Gruppenphase aus. Die Top-Clubs werden dann schon für das Viertelfinale ihre Teilnehmer ausgespielt haben. Die schwächeren Clubs müssen dann nochmal eine Playoff-Runde spielen, ehe sie dann ihre Viertelfinalteilnehmer ermittelt haben. Und ja, dann geht's dann mal in den klassischen Europapokalmodus kurz vor dem Final Four. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Modus, der sehr kompliziert erstmal darstellbar ist und der auch ja die Belastung für die Bundesligisten etwas erhöhen wird.
Man merkt ja die Freude am Modus bzw. am Moduswechsel richtig an, wenn du das so sagst.
Ja, also ich fand ja die aktuelle Gruppenphase mit insgesamt 10 Spielen, da muss man wirklich sagen, die scheint noch nicht ausgedehnt genug gewesen zu sein. Die Spannung war jetzt schon in jedem Spiel praktisch spürbar und die Zuschauerzahlen, gerade in den deutschen Hallen, zeigen das ja, dass die Zuschauer wirklich dieser Gruppenphase förmlich entgegenfiebern und deswegen kann man nur sagen, das scheint ein gutes Argument zu sein, diese Gruppenphase weiter auszudehnen.
Ja, Stefan, siehst du das ähnlich wie Christian? Hast du auch viel Vorfreude auf den neuen Champions-League-Modus?
Ja, unbedingt, unbedingt. Wenn wir dann, wenn ohne despektierlich zu sein, Jeunesse Esch und ich weiß nicht, wer da noch aus irgendwelchen Zwergstaaten dann seine Daseinsberechtigung da hat. Es ist alles neu und ich weiß nicht, ob man immer wieder alles sich neu erfinden muss und irgendwie kommt man ja auch nicht hinterher. Das ist ja das, was Christian eben auch gesagt hat. Die Vorrundengruppensieger der beiden, sagen wir mal, Elite-Gruppen, die sind dann direkt schon fürs Viertelfinale qualifiziert. Und das ist so ein bisschen wie dieses Überspringen des Viertelfinals im EHF-Pokal. Also ich find's doof. Und was Christian auch gesagt hat und völlig richtig gesagt hat, für die Deutschen wird sich das auch in der Vorrunde überhaupt nicht lohnen.
Ich zitiere jetzt einmal Gerd Butzek, der sagt, mit dem haben wir ja zuletzt auch hier gesprochen, von daher, er sagt, als Vertreter der internationalen Clubs, der die Reform ja quasi ausgehandelt hat, es wäre ein demokratischer Prozess gewesen, der da durchlaufen wurde. Von daher, im Prinzip lag es ja auch mehr oder weniger dann an den Club selbst zu sagen, wir haben ein jetzt zumindest übersichtliches System, jetzt machen wir ein komplett chaotisches System draus.
Ja, demokratischer Prozess heißt natürlich im Endeffekt eine Mehrheitsentscheid und da ist natürlich die Bundesliga in der Minderheit. Also von daher, Mannschaften wie Barcelona, wie Kielce oder Celje oder auch Skopje, die in ihren heimischen Ligen praktisch kaum gefordert sind, die wünschen sich natürlich irgendwo diese Europa-Liga, für die ist das letztendlich notwendig, um überhaupt diese großen Etats entsprechend fahren zu können. Für die Bundesligisten stellt sich der Sachverhalt natürlich komplett anders dar.
Klingt für mich wie nach so einem gequälten Kompromiss. Wir konnten uns weder auf das eine noch auf das andere komplett einigen. Und jetzt haben wir so eine Zwischenlösung, die aber auch nicht wirklich jeden zufrieden stellt.
Ja, aber immerhin spielen sie noch Handball.
Ja, das ist ja ganz wunderbar und wir werden auch wieder tollen Sport sehen. Ich glaube, das steht außer Frage. Nur im Endeffekt ist es mehr oder weniger so, wahrscheinlich hat die aktuelle Gruppenphase einfach 8 Mannschaften zu viel. Aber wir haben zu viele Mannschaften, die Interesse haben, an der Champions League beteiligt zu sein. Und das ist ein bisschen die Krux. Mehr oder weniger ist die Bundesliga, ich würde sagen, zusammen mit der französischen Liga und der dänischen die einzige, die in Europa so richtig gut funktioniert, wo wir auch viele spannende Spiele sehen auf hohem Niveau. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was es da zu lösen gilt. Oder habt ihr da andere Vorschläge, wie man es besser machen könnte?
Ja, es gibt ja international jetzt nach und nach immer mehr internationale Zusammenschlüsse. Ob es jetzt die SEHA-Liga in Südosteuropa ist, ob es im kleineren Rahmen jetzt diese Baltic-Liga im Finnland-Estland und dem ganzen Raum ist oder diese Benelux-Liga, die es dann gibt. Ja, man wird sehen, wie sich der Handball letztendlich entwickelt. Aber ja, das ist halt ein wirtschaftliches, es stehen halt auch wirtschaftliche Interessen auf dem Spiel und dementsprechend wird sich auch immer dieser Wettbewerb weiterentwickeln.
Genau, es wäre einfach am besten, wenn irgendein Sponsor kommt und sagt, liebe Champions League Teilnehmer, lasst es bitte so, wie es ist. Hier habt ihr pro Saison 50 Millionen Euro Sponsorengelder und dann läuft der Laden, oder Stefan?
Schön wär's. Vielleicht haben die Scheiß ja noch was in der Portokasse, dass sie da rüberwachsen lassen könnten.
Ja, können sie beim Etat von PSG einfach abziehen und dann rüber in den Champions League Sponsorenpool. Ja, Christian, wir wollen noch kurz über den Frauenhandball sprechen. Da gab es am Wochenende auch noch ein paar Spiele. Der THC hat knapp mit 32-31 in Oldenburg gewonnen und braucht jetzt noch 2 Siege aus 5 Spielen. Also im Prinzip in 2 Wochen ist das Ding dann durch. Oder? Die klassische Frage, die man eigentlich am deutschen Journalismus im Moment nicht stellen darf.
Ich gehe davon aus, also in 2 Wochen wird wahrscheinlich der, beziehungsweise jetzt ist ja erstmal Ligapause und dementsprechend geht es dann Anfang Mai in die letzten Spieltage hinein. In 2 Spieltagen wird der THC dann auch ausgeruht durch das Verpassen des Final Fours den Deckel sicher drauf machen.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Wir sind wieder am Ende angelangt. Ich danke euch beiden recht herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Eine interessante Runde, wie ich finde. Eine interessante Runde gibt's auch gleich noch, denn da sind wir auch in unserem Interview zu dritt. Timo Schön, das ist der Geschäftsführer der SG BBM Bietigheim, einem sehr ambitionierten Zweitligisten, der um den Aufstieg mitspielt, und sein Kollege vom HC Erlangen, Stefan Becker. Auch die sind sehr ambitioniert und werden auch den Aufstieg in die erste Liga kaum noch vermeiden können. Ich spreche mit den beiden darüber, wie schwer der Schritt ist von der zweiten in die erste Liga, auf was da alles geachtet werden muss, ob die Vereine das überhaupt stemmen können. Und das ist das Thema gleich dann bei uns. Kurzes Break hier wieder bei Kreisab. Wir sind gleich wieder zurück. Nicht nur die Stars und großen Namen soll es hier bei Kreisab auf Sportradio 360 geben, sondern wir wollen auch immer ein wenig ins Detail gehen. Und deswegen kommen wir einem Hörerwunsch nach und wir wollen mit einem Verantwortlichen eines Aufstiegskandidaten aus der zweiten Liga sprechen. Ich begrüße recht herzlich den Geschäftsführer der SG BBM Bietigheim, Timo Schön. Hallo ins Ländle.
Hallo, Herr.
Ja, ich wollte eigentlich das Interview noch zusammen mit dem Kollegen Stefan Becker vom HC Erlangen führen, aber den erreichen wir jetzt leider gerade nicht. Deswegen hoffe ich aber trotzdem, dass wir beide jetzt zusammen einige interessante Fragen beantworten können, beziehungsweise eher du, denn ich bin ja da absolut kein Experte. Es gibt sehr viele interessante Punkte, über die wir sprechen werden im Verlauf dieses Interviews. Und ich möchte einfach mal damit beginnen, dass wir skizzieren, welche Mannschaften denn da so im Spitzenfeld der zweiten Liga derzeit mit dabei sind. Das sind Friesenheim, Leipzig, Bittenfeld, eben Erlangen und ihr. Das sind 4 Teams von 5, die aus dem Süden kommen. Ist das Zufall oder dann doch auch ein Zeichen für die guten wirtschaftlichen Möglichkeiten, die man im Süden hat, auch in Kombination dann natürlich mit geduldiger Arbeit?
Ja, also ich denke, in erster Linie sicher sieht man bei den Teams, die jetzt vorne dabei sind, dass sie schon über Jahre jetzt eigentlich eine kontinuierliche Arbeit auch geleistet haben, die sich ständig entwickelt haben und jetzt eigentlich da an der Spitze in der zweiten Liga mit dabei sind. Wobei ich würde auch das Feld jetzt nicht nur auf die Teams begrenzen, die sie jetzt aufzählt hatten, sondern da gibt es auch im Anschluss noch einige Teams, die da nach wie vor auch um den Aufstieg mitspielen können und die genauso auch eine sehr gute Arbeit da geleistet haben die letzten Jahre. Und ob das jetzt Mannschaften aus dem Süden sind oder aus dem Norden, ich glaube, das ist eher auch ein Zufall. Ich denke schon, dass man eine Entwicklung in der Liga sieht, dass sich einfach die Teams dann auch über eine längere Zeit vorne positioniert haben. Und da sind wir natürlich auch stolz, dass wir da vorne mit dabei sind.
Für alle, die es nicht wissen, Bietigheim ist ja, ich sag mal, grob eine halbe Stunde von Stuttgart weg, kann man glaube ich so sagen. Da gibt es ja noch andere Teams, die da mit in der Region unterwegs sind. Göppingen, Balingen und Bittenfeld sind da auf jeden Fall zu nennen. Wie groß ist denn die Konkurrenzsituation und wie schwierig ist das vielleicht teilweise auch bei Sponsoren anzufragen und zu sagen, ja, wollt ihr nicht im Handball was machen? Und dann sagen die vielleicht, wir haben so viele Optionen, auch sicherlich im Fußball oder im Eishockey, wie schwierig ist das?
Ja, das ist sicher ein Thema. Das sind jetzt nicht nur die Handballvereine, sondern wir haben hier auch in Bietigheim selber die Steelers, die im Eishockey in der zweiten Liga spielen und in Ludwigsburg noch die MHP-Riesen, die in der ersten Liga Basketball aktiv sind. Und da hat man natürlich schon eine gewisse Konkurrenz auch direkt vor Ort, die um die Sponsoren und so weiter buhlen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Konkurrenz natürlich das Geschäft belebt und wir uns jetzt auch freuen, dass die Bittenfelder da in der Liga dabei sind, wo wir jedes Jahr zwei ausverkaufte Hallen haben, wo wir gegeneinander spielen. Und es sind auch Partien natürlich, die Liga auf jeden Fall bereichern.
Was bei euch jetzt auffällt, ist, dass ihr nur mit einem einzigen Ausländer im Kader arbeitet, sage ich mal, oder den Kader so zusammengestellt hat, nämlich eurem Torhüter Jan Kulanek. Ich nehme an, dass das keine zufällige Entscheidung war, sondern dass ihr euch bewusst für diesen Weg entschieden habt. Warum ist das so?
Also wir legen eigentlich großen Wert auf die Spieler, dass die aus der Region kommen oder auch dann, dass wir junge deutsche Spieler in die Mannschaft mit einbauen. Das ist nicht immer ganz, ganz so einfach und braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, die man einfach der Mannschaft dann auch geben muss für die Entwicklung. Aber wir sind ja bisher eigentlich sehr gut damit gefahren. Haben jetzt mit dem Jan auch einen Spieler vor der Saison dazu bekommen, der schon länger in Deutschland spielt, der die Sprache auch perfekt spricht. Und ich glaube, das zeigt auch schon den Charakter, der bei uns in der Mannschaft steckt oder auch das Mannschaftsgefüge, dass es absolut passt. Das ist eigentlich auch die Rückmeldung, die wir jetzt von den Spielern bekommen, die zu uns neu dabei sind. Die sagen dann auch, du, sowas wie in Bietigheim habe ich jetzt in anderen Vereinen eigentlich noch nicht erlebt, wie da auch der Zusammenhalt innerhalb von der Mannschaft ist. Und ich finde es da immer ganz wichtig, dass man nicht nur Spieler dazu holt, die jetzt irgendwo dann auch vom Sportlichen vielleicht passen, sondern dass einfach auch das Mannschaftsgefühl gepasst und dass man da eine Mannschaft zusammenstellt, wo das Gefüge innerhalb von den Spielern dann auch in Ordnung ist.
Ist das dann noch dieses berühmte familiäre Gefühl, was man bei so einem Club hat?
Also wir haben schon noch das familiäre Gefühl. Wir haben jetzt auch bei uns im Verein sind wir insgesamt 40 Mannschaften. Wir haben noch die Damen, die in der ersten Liga spielen, haben eine A-Jugend-Bundesliga und haben dann 30 Jugendmannschaften, die bei uns im Verein aktiv sind. Und so sind wir insgesamt doch eine große Familie, die hier in der Region auch das Aushängeschild in Sachen Handball ist.
Wie viel Gefahr besteht denn darin, wenn man jetzt eventuell irgendwann mal das Ziel Bundesliga erreicht, dann sagen zu müssen, ganz so familiär kann es vielleicht nicht mehr zugehen und man hat sich halt jetzt viel erarbeitet und relativ erfolgreich auch ein Konzept umgesetzt mit so vielen jungen deutschen Spielern. Wie viel würde von diesem Gesamtprojekt unter einem Aufstieg eventuell leiden?
Also es ist mit Sicherheit so, je höher man kommt, umso schwieriger ist es natürlich auch die Spieler aus der eigenen Jugend damit mit einzubinden. Wir haben jetzt aktuell viele Spieler bei uns im Kader, die von der eigenen Jugend kommen und sind uns natürlich auch bewusst, dass es dann natürlich auch eine hohe Anforderung an die Arbeit im Jugendbereich dann anstellt. Und je höher man kommt, umso schwieriger wird es natürlich auch werden, die eigenen Spieler da in die Mannschaft mit zu integrieren. Und da wird es schon dann irgendwo ein Spagat geben. A, natürlich zwischen der Qualität von der Mannschaft von den Spielern und B, natürlich wollen wir den Weg aber trotzdem weitergehen und dann auch die Spieler von der Region hier auch in der ersten Liga mit einbinden.
Was sind denn dann die Alternativen, dass man vielleicht sagt, man hat mehr Zweitspielrechte und gibt den Spielern bei anderen Zweitligisten die Möglichkeit, eventuell zu spielen? Ist das so eine Option, die man dann in Betracht ziehen muss, ja fast schon?
Also das wäre mit Sicherheit eine Option oder einfach auch mit den Vereinen hier in der Gegend noch zu kooperieren, wo man auch mal Spiele abgibt, die dann vielleicht einfach noch ein, zwei Jahre so weit oder brauchen, bis sie dann die entsprechende Entwicklung haben oder auch bei uns, wir haben jetzt viele Spieler auch drin, die den Weg bei uns über die zweite Mannschaft geschafft haben und da letztendlich dann zum Bundesligaspieler geworden sind, die dann vielleicht gleich nach der Jugend noch nicht so weit sind, um den Sprung in die Bundesliga zu passen, dass die über die zweite Mannschaft oder sonst andere Vereine in der Region einfach den Sprung dann auch in die Bundesliga schaffen können.
Wie viele neue Spieler müsste man denn aus deiner Sicht verpflichten? Jetzt nicht konkret in eurem Fall unbedingt, aber konkret als Zweitligist, damit ein Klassenerhalt überhaupt realistisch wird. Denn früher hat man ja mal gesagt, wenn ein Team mit 10 Minuspunkten aufsteigt, das wird es in der ersten Liga schwer haben. Jetzt sieht man schon, Eisenach und Emstetten, zwei der Aufsteiger, stehen wieder auf einem Abstiegsplatz. Der Bergische HC, der letztes Jahr eigentlich die zweite Liga relativ dominiert hat, ist auch alles andere als gesichert. Erlangen hat 18 Minuspunkte, ihr habt 20 Minuspunkte. Wie sehr muss man dann an dem Kader schrauben, damit man überhaupt den Klassenerhalt schaffen kann?
Also ich denke, es wird für alle Vereine, die jetzt hochgehen aus der zweiten Liga, wird es immer schwer sein, die Klasse zu halten. Das kann nur das einzelne Ziel sein für die Vereine, die jetzt aufsteigen, die Klasse zu halten. Wohl wissen, dass es natürlich eine schwere Aufgabe auch ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch für jeden Verein das Ziel, da hochzugehen und mal oben mitzuspielen. Und selbst wenn man nach einem Jahr dann den Weg wieder in die zweite Liga antreten muss, denke ich, dass man als Verein da auch viel mitnehmen kann, von dem man auch zukünftig profitieren kann. Und letztendlich haben wir schon das Ziel, uns da auch dauerhaft in der ersten Liga zu etablieren. Wir müssen jetzt dieses Jahr nicht aufsteigen, würden es natürlich gerne mitnehmen, wenn wir das schaffen. Und ansonsten wollen wir da in der neuen Saison wieder angreifen und nach vorne schauen und dass wir uns da schon dauerhaft oder nur auch in dem Oberhaus etablieren können.
Wie zufrieden bist du denn mit der Strukturentwicklung um den Verein herum? Denn das ist ja immer so ein Thema, was angesprochen wird bei Vereinen, die vielleicht zu schnell hochkommen. Dann heißt es, das Umfeld konnte ja gar nicht mitwachsen, wir hatten gar keine Gelegenheit, professionelle Strukturen zu schaffen. Wie weit ist man da schon in Bietigheim aus deiner Sicht?
Ja, also wir sind jetzt auch dran, die Strukturen im Umfeld einfach anzupassen, um auch auf einen möglichen Aufstieg da vorbereitet zu sein. Also wir hatten das Ganze, ich bin jetzt seit 7,5 Jahren dabei beim Verein, habe damals noch angefangen als erster hauptamtlicher Mitarbeiter, war zur Hälfte noch für den Hauptverein zuständig und haben es über die Jahre jetzt eigentlich auch geschafft, eine Geschäftsstelle aufzubauen mit zusätzlichen Mitarbeitern. Wir haben jetzt vor kurzem nochmal einen Mitarbeiter mit hier übernommen, um einfach auch dem ganzen Umfeld da gerecht zu werden, weil ich glaube, wenn man einfach mal die Erstligisten auch anschaut, wie viele Leute die auf ihren Geschäftsstellen da auch sitzen haben, die das Ganze da bewältigen. Und da ist es einfach auch wichtig, dass das Umfeld dementsprechend mitwächst und man nicht nur in den Sport investiert, sondern einfach auch in die ganze Infrastruktur dann die Investitionen tätigt, um dann auch auf einen möglichen Aufstieg vorbereitet zu sein.
Wie froh und beruhigt bist du da manchmal, dass die Kollegen vom Eishockey da jetzt so eine Halle hingesetzt haben, die ihr vielleicht dann auch mitnutzt in der ersten Liga hauptsächlich? Also ihr spielt ja jetzt teilweise da schon drin, habt aber sicherlich auch noch ein paar Partien in der alten Halle ausgetragen. Ist das so ein Punkt, wo man denkt, ja, Gott sei Dank hat sich das Thema für uns erledigt?
Das Thema Halle ist für uns ein ganz, ganz großes Thema, weil wenn wir jetzt aufsteigen, hätten wir die Möglichkeit, in die Viadukthalle dürfen wir in der ersten Liga gar nicht mehr spielen und hätten dann eigentlich zwei Möglichkeiten. Das ist einmal die MHP Arena in Ludwigsburg, die Spiele auszutragen, oder hier dann in der Egetrans Arena in Bietigheim, wo jetzt auch die Steelers ihre Handspiele austragen. Und wir spielen jetzt am 3. Mai gegen Großwaldstadt, spielen wir wieder in der Egetrans Arena in Bietigheim. Da laufen gerade auch die Vorbereitungen auf Hochtouren. Und man sieht eigentlich schon dann, wenn wir jetzt die Spiele in den großen Arenen austragen, dass da einfach eine ganz andere Resonanz auch ist von den Zuschauern, dass auch für die Sponsoren viel attraktiver ist oben in dem Mitbereich, wo sie Gäste einladen können. Und da ist die Halle ist schon ein ganz entscheidender Punkt, einfach auch für die Weiterentwicklung von einem Verein oder für die Infrastruktur, die einfach da sein muss, um dann auch das Thema Erste Liga angehen zu können.
Wie sähe es da dann mit den zeitlichen Überschneidungen eventuell aus mit den Steelers? Wäre das quasi eine Option zu sagen, man geht mal in die Halle? Weil eigentlich ist es auch nicht die optimale Lösung.
Nee, also die optimale Lösung ist natürlich immer, wenn man eine eigene Halle zur Verfügung hat, in der man spielen kann, in der man auch den Trainingsbetrieb dann abhalten kann, sodass das Ganze natürlich möglich ist. Wir haben ja immer noch die große Hoffnung, dass hier in Bietigheim eine Ballsporthalle in Zukunft auch gebaut wird. Und die Halle ist für uns einfach ganz wichtig. Aber was die Trainingszeiten angeht, ich habe es vorher kurz gesagt, dass wir 40 Mannschaften haben, die am Spielbetrieb teilnehmen. Und uns fehlen da vorne und hinten die Hallenkapazitäten, um alle Mannschaften da auch ordentlich bedienen zu können. Also wir haben im Jugendtraining teilweise 50 Kinder, die da in der Halle rumspringen. Und mit unserer Bundesligamannschaft trainieren wir morgens in der kleinen Fünfmannhalle, wo wir das Tor quer reinstellen müssen. Und das sind natürlich Bedingungen, da werden wir von den anderen Bundesligisten teilweise belächelt, die wir hier haben. Und da ist für uns einfach ganz wichtig, dass sich da auch was tut an der Hallensituation, weil nur dann werden wir auch wirklich das Ziel, dauerhaft in der ersten Liga zu bleiben, auch erreichen können.
Da sieht man ja schon mal den massiven Unterschied zwischen Top-Mannschaften in der ersten Liga und Mannschaften im Spitzenfeld der zweiten Liga. Was sicherlich auch ein Problem ist, ist die Planungsunsicherheit, was die Ligazugehörigkeit angeht. Ihr seid ja sehr, sehr gut in die Liga gestartet, wart auch Tabellenführer. Wie schwer ist das dann, ja, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung planen zu müssen, wenn man dann auch mit Neuzugängen spricht, die das Niveau des Teams vielleicht dann auch mal entscheidend noch steigern würden? Zögern die dann, sagen die teilweise auch ab, weil die unbedingt in der ersten Liga spielen wollen? Wie ist das da?
Also es macht allgemein, wie du gesagt hast, von der Planung her ist es gerade relativ schwierig, sowohl um jetzt auch nochmal auf die Hallen zurückzukommen, in welcher Halle tragen wir dann die Heimspiele aus, weil wir in der Viadukthalle nicht mehr spielen dürften in der ersten Liga, in der zweiten Liga dürfen wir dann spielen, also deswegen ist die Hallensituation da eigentlich noch unklar. Das war dann natürlich auch von den Spielern, dadurch, dass ich doch in der ersten Liga die halt noch den einen oder anderen Spieler dazu bräuchte, um auch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Ist natürlich aber schwierig, wenn man zweigleisig planen muss. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass man den Spielern auch signalisiert, wenn man jetzt dieses Jahr nicht aufsteigt, dass man nächstes Jahr dann auf jeden Fall da vorne auch mitspielen will. Und so, dass man auch sicher den einen oder anderen interessierten Spieler dazukriegen kann, der auch sagt, es ist vielleicht unabhängig, ob er jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr oder so drauf aufsteigen will, sondern ich sehe einfach auch die Entwicklung, die er hier in Bietigheim nimmt. Und da kann ich mich identifizieren und dann können wir auch das Ziel vielleicht auch gemeinsam nächstes Jahr erreichen, falls wir dieses Jahr nicht aufsteigen sollten.
Hattest du jetzt aber, ohne konkret Namen zu nennen, schon den Fall, dass ein Spieler gesagt hat, nee, ich nehme dann doch lieber vielleicht einen Vertrag bei irgendeinem Erstligisten, wo ich zwar nicht ganz so viel spiele und nicht so wichtig bin für die Mannschaft, aber auf jeden Fall in der ersten Liga dabei bin?
Also es gibt sicher so Spieler, die dann sagen, ich möchte dann auf jeden Fall in der ersten Liga spielen. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen den Vereinen, bei denen es noch unklar ist, ob sie erste Liga spielen, oder ich kann zum Verein gehen, der nächstes Jahr sicher in der ersten Liga spielt, dass sie sich dann für die erste Liga entscheiden werden.
Du hast eben schon angesprochen, da wollen wir auch nochmal kurz zurückkommen drauf auf das Thema. Ihr habt ja auch eine Frauenmannschaft, die in der ersten Bundesliga unterwegs ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es da mit dem Etat aussieht. Man sagt so, in der Frauenbundesliga ist es aber schon auf jeden Fall ein sechsstelliger Jahresetat, den man da braucht. Wie viel kann man da auf Dauer dann noch in eine Frauenmannschaft investieren? Denn machen wir uns nichts vor, die Priorität liegt ja dann doch meistens bei der Männermannschaft. Ohne jetzt alles zu schwarz malen zu wollen, wie sehr steht vielleicht eine etablierte Frauenmannschaft einer dauerhaften Stabilisierung in der Bundesliga dann im Weg? Weil das sind ja auch Gelder, die man eventuell dann für den Etat braucht und für das Personal, was man dann auch zur Verfügung haben muss.
Also wir freuen uns jetzt eigentlich über die Situation, die wir hier haben, dass wir auch eine Damenmannschaft in der ersten Bundesliga haben. Und ich muss auch sagen, dass wir da eine sehr gute Unterstützung von den Partnern hier vor Ort haben, allen voran mit dem Herrn Betzner von der Firma Olymp, der uns da sehr gut unterstützt. Und von dem her ist für uns das Ziel schon mit beiden Mannschaften da eigentlich auch, uns in der ersten Liga zu etablieren.
Das hört sich doch gut an. Dann gucken wir mal, ob es klappt, die Konkurrenz aus Göppingen als Handballhauptstadt da abzulösen. Aber so oder so steht er ja noch vor ein paar sportlichen Aufgaben. Denn erstmal gilt es, die restlichen Gegner zu schlagen. Und man muss sagen, die haben es in sich. Ihr habt jetzt am Wochenende mit 20:18 gegen Rimpa gewonnen. Und ich kann mich da nur an die Worte eures Trainers Hartmut Meierhofer erinnern, der zu Saisonbeginn gesagt hat, vielleicht die Siege dann doch nicht überbewerten. Gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt. Trotzdem seid ihr sicherlich mit so einer Leistung wie am Wochenende nicht unbedingt zufrieden, oder?
Nee, also am Wochenende sind wir mit Sicherheit mit den 2 Punkten zufrieden, die letztendlich dann auch unterm Strich stehen bleiben. Ansonsten wissen wir, glaube ich, alle, dass die Leistung vom Wochenende nicht das war, was auch notwendig ist, um einfach dann auch die nächsten Spiele da erfolgreich gestalten zu können.
Wie muss man denn das Ergebnis jetzt einordnen in Bezug auf die letzten Spiele? Euer Spielplan hat es da ja auch mehr als in sich. Ihr spielt jetzt noch unter anderem gegen Leipzig, gegen Friesenheim und dann zum Abschluss in den letzten beiden Spielen nochmal gegen Erlangen und Bittenfeld. Also schwerer geht es kaum.
Nee, also ich glaube, wir haben schon die ganzen Top-Gegner, die ganzen Top-Mannschaften haben wir noch da. Hat den Vorteil, dass wir natürlich alles auch in der eigenen Hand haben, wenn wir die Spiele gewinnen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass deswegen die Entscheidung um den Aufstieg letztendlich auch erst in den letzten Spieltagen fallen wird, weil die ganzen Top-Teams auch noch gegeneinander spielen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Entscheidung um den Aufstieg auch irgendwann erst im Mai fallen wird, wer dann letztendlich aufsteigen kann.
Welche Mannschaft schätzt du denn von den anderen Teams, ja, sag ich mal so ein, dass sie die größten Möglichkeiten haben, direkt dann auch vielleicht die Klasse zu halten? Ist das dann doch im Endeffekt Leipzig, weil die da ein sehr großes Projekt aufziehen wollen?
Also ich glaube, es wird sicher auch entscheidend sein, welche Möglichkeiten ich nach so einem Aufstieg auch habe, das Team zu verstärken, wie steht die Stadt dahinter, wie steht die Region dahinter, wie wird das von den bisherigen Partnern mit unterstützt. Von dem her ist es momentan schwierig, da eine Prognose zu geben, aber ich glaube, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, wenn ich die Liga halten will, dass natürlich die bestehenden Partner dahinter stehen, aber es auch gelingt, den einen oder anderen neuen Partner mit dazu zu gewinnen, um dementsprechend auch die Mannschaft natürlich verstärken zu können.
Wie optimistisch bist du denn abschließend dann als Frage, dass es am Ende zum Aufstieg reicht?
Also ich denke aufgrund von der Situation, dass wir jetzt relativ viele Verletzte auch haben. Wir haben ja 3 Langzeitverletzte mit dem Christian Schäfer, dem Christian Heuberger und auch dem Hannes Lind. Und wo wir gesagt haben, als die Verletzungen eigentlich eintreten sind, es wird eine ganz schwere Sache, dass wir da vorne dabei bleiben. Jetzt haben wir es bisher eigentlich ganz gut gemeistert. Die anderen jungen Spieler, die jetzt von uns auch da von der Jugend von der zweiten Mannschaft kommen, sind da sehr gut in die Bresche gesprungen. Und wir haben natürlich das Ziel, möglichst lange da vorne dabei zu bleiben. Ob es letztendlich reichen wird, wird man sehen. Ich denke, es wird sicher schwierig, aber es ist möglich.
Dann wünschen wir euch dabei sehr, sehr viel Erfolg und drücken euch die Daumen für die restlichen Spiele in dieser Saison. Ich bedanke mich bei dir an dieser Stelle, dass du die Zeit gehabt hast, mit dabei gewesen zu sein. Wir sind jetzt schon am Ende angelangt. Wer übrigens auch mit dabei sein möchte, der kann sich mit Fragen jederzeit auch gerne beteiligen. Entweder bei facebook.com/kreisab, jetzt auch mit unserer eigenen Seite. Da freuen wir uns auch über jeden weiteren Fan. Auf Twitter unter dem Handle @sportradio360 oder im weltweit größten Handballforum unter handball-ecke.de. Das war's. Wir sind durch mit Episode 20. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.